Da kann IT eine Menge bewirken und da liegt halt ein recht großer Fokus und Schwerpunkt von uns auch drauf, da eben auch durch moderne Technologien zu unterstützen und Lösungen anzubieten, die es am Ende der Bundeswehr leichter machen, Entscheidungen zu treffen.
Lyndonk Insights, Digital Consulting und Audit, ein Podcast von Lyndonk und Hossenfelder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lyndonk Podcasts Lyndonk Insights, Digital Consulting und Audit. Wir sind heute bei einem ganz besonderen IT-Dienstleister zu Gast, und zwar bei der BWI, dem zentralen IT-Dienstleister der Bundeswehr. Und sind heute in Bonn und ich freue mich auch heute mit Lutz Emmelmann aus dem Bereich Communications und Marketing heute einerseits mal über die BWI als Unternehmen zu sprechen, aber auch über die Bedeutung von IT und Digitalisierung für die neuen Aufgaben der Bundeswehr und auch darüber, was sich in diesem Zusammenhang ja für die BWI als interner IT-Dienstleister für neue Aufgaben auch in den aktuellen Zeiten ergibt. Ja, Herr Emmelmann, freue mich, dass wir hier sind. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank. Freue mich auch, dass Sie da sind, dass Sie den Weg hier nach Bonn gefunden haben und freue mich sehr aufs Gespräch.
Super. Stellen Sie sich doch einmal kurz vor und dann starten wir auch in die Fragen rein.
Ja, ich bin Lutz Emmelmann, 47 Jahre alt, seit 2007 bei der BWI. Also wenn man möchte, sowas wie ein Gründungsmitglied. Das ist nicht ganz richtig, weil die BWI 2006 gegründet wurde und leite hier den Bereich externe Kommunikation und Marketing.
Jetzt haben wir die drei Buchstaben B, W und I schon gehört. Wofür steht eigentlich BWI?
Ja, BWI wird heute nur noch als Wortbildmarke eingesetzt und genutzt. Ganz ursprünglich kommt BWI tatsächlich aus den Vertragsverhandlungen zwischen der Bundeswehr und Siemens und IBM, denn die BWI ist als öffentlich-private Partnerschaft gestartet und da stand das BW für Bundeswehr und das I für Industrie. So, heute sind wir eine hundertprozentige Bundesgesellschaft, also ganzheitlich im Besitz der Bundesrepublik Deutschland und insofern nutzen wir das Ganze nur noch als Wortbildmarke.
Okay. Ich hätte zum Beispiel jetzt auch auf Informatik getippt, aber Industrie, ja.
Ja, also ich hätte jetzt auch sagen können, das steht für Bundeswehr Informationstechnik.
Oder so.
Aber wäre nicht richtig gewesen, weil tatsächlich gab es früher eine BWI Informationstechnik GmbH und eine BWI Systeme GmbH und dann hätten wir natürlich eine gewisse Doppelung gehabt. Ja, also insofern ist tatsächlich BWI für Bundeswehr und Industrie.
Okay. Dann bleiben wir aber bei BWI und die BWI ist ja tatsächlich laut Lyndonk, wir veröffentlichen auch einmal im Jahr ein Ranking der größten Konzerne in internen IT-Dienstleister, der viertgrößte IT-Dienstleister in Deutschland, also durchaus, wenn man mal auf den Markt schaut, auf Augenhöhe mit anderen kaptiven IT-Dienstleistern wie eine Finanzinformatik aus der Bankenwelt, eine DB Systel, eine E.ON Digital, eine Schwarz IT, aber trotzdem ist BWI vermutlich jetzt auch nochmal doch noch eher so von der Markenbekanntheit her noch etwas im Hintergrund und auch noch nicht jedem so in der öffentlichen Wahrnehmung bekannt. Können Sie einmal so zum Einstieg mal einige aktuelle Zahlen mal geben? Umsatzgröße, Anzahl der Mitarbeiter, wo ist die BWI auch standorttechnisch auch aufgestellt?
Ja, klar, gerne. Die BWI hatte im letzten Jahr einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro, haben mittlerweile 7.000 Mitarbeiter, die sich auf das ganze Bundesgebiet verteilen. Letztendlich sind wir da, wo unser Kunde ist, ja, wo die Bundeswehr auch ist und haben so, ja, man kann sagen 14 Großstandorte, wo wir tatsächlich größere Einheiten zusammengezogen haben. Zum einen ist es hier im Gebiet Köln-Bonn, ja, wo wir sehr stark vertreten sind, dann in München, Frankfurt, Berlin und auch an der Küste in Wilhelmshaven zum Beispiel haben wir einen größeren Standort.
Was machen dann die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Aufgaben? Also mit welchen Bereichen der Bundeswehr beschäftigt sich eigentlich dann die BWI?
Naja, wenn wir uns das anschauen, dann ist ja IT und Kommunikationstechnik heute überall vertreten, ja. Und die Bundeswehr unterscheidet sich diesbezüglich jetzt auch nicht so stark von anderen Großorganisationen oder Konzernen. Na, also wenn ich mir überlege, eine Bundeswehr hat 280.000 Beschäftigte, ja, im zivilen und im militärischen Bereich. Und ein Großteil der Arbeit dort wird halt ja auch mit IT gemacht. Dementsprechend haben wir eine sehr, sehr große Bandbreite. Also es fängt an beim Betrieb von Rechenzentren über die Bereitstellung einer IT-Infrastruktur, also Weitverkehrsnetze, LAN, WAN-Anbindungen. Geht dann aber auch weiter über Applikationen, die wir betreuen, die wir ausrollen, die wir up-to-date halten. Dann bestimmte Programme, Ja, also Programme der Bundeswehr, beispielsweise die Digitalisierung landbasierter Operationen unterstützen wir oder die Digitalisierung des Gesundheitswesens der Bundeswehr. Also die Bundeswehr hat ja, glaube ich, fast alles, was man haben kann, hat die Bundeswehr. Also da sicherlich vergleichbar auch mit der Deutschen Bahn, die auch eine unheimliche Bandbreite haben. Und überall da, wo Digitalisierung helfen kann, unterstützen wir halt. Ja, sowohl mit IT-Technik, IT-Services und Lösungen, aber auch natürlich mit Service. Ja, Vor-Ort-Service, wir haben einen eigenen User-Helpdesk für die Bundeswehr, so dass der Nutzer auch natürlich Anlaufstellen hat, wenn es mal irgendwelche Schwierigkeiten gibt.
Aber dennoch gibt es ja schon einen interessanten, quasi einen interessanten Unterschied, sagen wir mal, zur Privatwirtschaft. Also auf der einen Seite kümmern sich ja dann auch die BWI, sagen wir mal, um die administrativen Prozesse, dass im Grunde die Bundeswehr als Organisation auch am Laufen gehalten wird, wie Sie gerade ja auch beschrieben haben. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch um die Digitalisierung und auch die Unterstützung der Streitkräfte. Jetzt Gott sei Dank auch in einigermaßen Friedenssituation, aber dennoch ja ist man ja nah auch an den Streitkräften dran, also auch eine unterschiedliche Kritikalität sicherlich, ja, auch in den Services. Da würde ich gerne nochmal wissen, wie haben sich eigentlich auch in diesem Aspekt, auch vor dem Hintergrund auch der aktuellen globalen Situation, eigentlich die Anforderungen auch an die BWI in den letzten Jahren verändert?
Ja, also da würde ich gerne einen Schritt zurückgehen. Also die BWI ist gestartet 2006 als öffentlich-private Partnerschaft und damals war der klare Auftrag, also war vertraglich klar umrissen, da ging es um die sogenannte weiße IT. Damit hat man rein sprachlich oder bildlich abgegrenzt die administrative IT. Mhm. Ja, weil man gesagt hat, naja, da geht es um IT, die ist wichtig, aber sie ist im Einsatzfall nicht so geschäftskritisch, dass wir das durchaus auch an Industriepartner vergeben könnten. Ja, weil wir waren ja eine öffentlich-private Partnerschaft. Das hat sich Ende 2016 mit der Übernahme der Gesellschaftsanteile durch den Bund geändert. Dadurch sind wir eine hundertprozentige Bundesgesellschaft geworden. Und seitdem entwickeln wir uns immer stärker auch in den Bereich der grünen IT, also der einsatznahen IT. Mhm. Und erbringen da auch IT-Leistungen. Hat ja unterschiedliche Beweggründe. Ja. Ja, also auch eine Bundeswehr, die hat ja selber auch große IT-Abteilungen. Aber es geht ja immer darum, was tun die Leute dort? Und im Endeffekt ist es ja auch immer ein Ziel der Bundeswehr, ihre Beschäftigten oder Angehörigen für ganz einsatznahe Aufgaben bereitzuhalten und bereitzustellen und von anderen Aufgaben zu entlasten. Ja, und genau in diese Lücke kommt quasi die BWI als Entlaster, wenn man so möchte. Ja, wir betreiben halt viele der grundlegenden Services und stellen die bereit. Und
also zum Beispiel Rechenzentrums, Dienstleistungen und User-Helpdesk quasi dann für die Bundeswehr IT-Teilungen, wenn man so will.
Genau, ja? Genau. Ja, also wir, ne, oder die Rechner, wir stellen die bereit und wenn die dann ausgetauscht werden müssen, organisieren wir den Rollout, bringen die neuen Rechner hin, aber gehen jetzt natürlich auch nicht zuletzt seit der Zeitenwende-Rede, steigen die Anforderungen natürlich. Ja, also in der Zeitenwende ist ja klar auch kommuniziert worden, dass jetzt aufs Tempo gedrückt werden soll, dass es Sachen gibt, die nachgeholt werden sollen oder beschleunigt umgesetzt werden sollen. Und das betrifft auch Digitalisierungsvorhaben. Ja. Und da sind wir halt auch unterstützend tätig. Ja. Also wir denken uns die Programme nicht aus. Ne? Das kommt ganz klar von der Bundeswehr. Das sind Anforderungen unseres Kunden beziehungsweise, wenn man so möchte, in gewisser Weise unserer Mutter, ja, als interner IT-Dienstleister. Und wir unterstützen da. Ja, wir haben einen eigenen Consulting-Bereich, der eben auch ja dabei unterstützt, zu gucken, wie kann sich das alles möglichst nahtlos auch integrieren lassen. Ja, so dass wir eine Durchgängigkeit haben bei IT-Systemen und unterstützen da mit Know-how, aber natürlich auch mit Manpower letztendlich, ja, wenn es um solche Verfahren wie SAP geht oder sowas, wo wir halt den Betrieb machen, wo wir die Schulung machen der Nutzer, wo wir auch spezifische Anforderungen der Bundeswehr abdecken müssen, ja, wo beispielsweise SAP in der Marine eingesetzt wird und auf Schiffen betrieben wird, die aber gar nicht immer eine stabile Netzanbindung haben. Ja, also wie geht man damit um? Wie sehen da Lösungen aus? Und da gibt es ein sehr, sehr breites Aufgabenspektrum.
Hochspannend, ja. Lassen Sie uns mal bei der Zeitenwende auch nochmal kurz einen Stopp machen und nehmen wir mal die Zeitenwende-Rede als Startpunkt. Was sind dann so die wichtigsten nochmal technologischen Anforderungen, die eigentlich seitdem auch auf Sie zugekommen sind?
Also für uns ist es so, dass wir uns ganz klar stärker ausrichten auf das, was der Bundeswehr auch konkreten Nutzen und Mehrwert im Einsatz bieten kann. Na, das ist natürlich im Digitalen, es ist immer, geht's um digitale Unterstützung an der Stelle. Aber beispielsweise bei der Führungsfähigkeit, ja, wie die Bundeswehr sagt, bei der Lagefeststellung, da kann IT eine Menge bewirken. Und da liegt halt ein recht großer Fokus und Schwerpunkt von uns auch drauf, da eben auch durch moderne Technologien zu unterstützen und Lösungen anzubieten, die es am Ende der Bundeswehr leichter machen, Entscheidungen zu treffen. Ja, oder bessere Entscheidungen zu treffen, schnellere Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja, und wenn man sich das anguckt, also das Bild, was ja eine Bundeswehr beispielsweise mit der Digitalisierung landbasierter Operationen verfolgt, ist ja eine Vernetzung verschiedener Einheiten, vergleichbar quasi einem Smart Home. Ja, also alles sendet, ja, und am Ende kommen da natürlich Unmengen an Daten zusammen und die kann ein Mensch ja kaum mehr erfassen beziehungsweise in einer adäquaten Zeit auswerten. Und da brauchen sie natürlich entsprechende digitale Unterstützung, also KI, künstliche Intelligenz beispielsweise, die dabei hilft, ja, diese Daten letztendlich ja beherrschbar zu machen und dann auf der Grundlage dessen überhaupt eine Entscheidung treffen zu können. Ja, weil sonst werden sie ja erschlagen, also das von dem, was an Daten alles da ist.
Das wollte ich gerade auch noch mal ein Stück weit tiefer legen, sagen wir noch mal ein bisschen zu abstrakt. Ich habe mir aber auch gerade noch mal die Daten noch aufgeschrieben, weil das, was Sie gerade gesagt haben, das klang nämlich sehr viel nach: Wir sammeln eigentlich Daten und versuchen aus den gesammelten Daten natürlich dann auch für den Kunden, ne, auch für die Bundeswehr, IT dann dort auch sinnvolle Datenlösungen auch bereitstellen. Das klingt einmal, Sie haben es gerade Künstliche Intelligenz auch genannt. Mir fallen da natürlich aber auch Themen wie Cyber Resilience auch ein. Ne? Also auch diesen ganzen, die Gefahr aus dem Cyberraum ist ja auch kein Geheimnis, dass das natürlich auch internationale Hackerorganisationen auch eine zunehmende Gefahr auch darstellen seit einigen Jahren. Auch das Thema Augmented Reality, Virtual Reality, mit dem, was Sie auch gerade gesagt haben, ne? Ist ja auch sicherlich ein Punkt, wo sich ja auch die Streitkräfte auch immer mehr beschäftigen. Sind es so die Themen, wo Sie sagen, die haben auch die letzten Monate an Relevanz gewonnen oder waren die schon immer da?
Also ich würde jetzt sagen Jahre tatsächlich. Hm. Mit Augmented Reality und Virtual Reality befanden sich in unsere Innovationseinheiten schon länger. Hm. Allerdings ist da der Fokus bei uns heute sehr stark auf dem Ausbildungsbereich für die Bundeswehr. Also wie kann ich bei begrenzten physischen Ressourcen trotzdem ausbilden? Ich mache mal ein Beispiel. Es gibt bei der Bundeswehr Betriebsstoffcontainer. Das sind Labore, die sind mobil. Und da können verschiedene Betriebsstoffe etc. geprüft werden, analysiert werden. Das ist wichtig für die Fahrzeuge letztendlich. Diese mobilen Container sind aber meist unterwegs. Ja, das heißt, nur bedingt verfügbar für Trainingszwecke. Und da gibt es ein Projekt bei uns, ein Vorhaben, wo das genau mit AR abgebildet worden ist. Da wurde quasi dieser Container nachgebaut, alle Funktionalitäten, und Bundeswehrsoldaten können dann quasi im virtuellen Raum die Handhabung trainieren. Und dadurch wird das Ganze unabhängiger, letztendlich von dem physischen Container. Mhm. Das ist tatsächlich ein Feld, wo es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten gibt, wo wir halt auch immer schauen, was geht und was geht nicht. Am Ende muss es halt wirklich einen konkreten Einsatzbereich geben, einen Lösungsbereich. Und es muss halt einen Mehrwert schaffen, nutzen. Ja, das ist so zentral.
Ist ja wie in einem privaten Unternehmen.
Ja, und also wir haben tatsächlich, weil Sie gerade auch nochmal das Thema IT Security und Resilienz angesprochen haben, das sind, glaube ich, Themen, die gab es auch immer schon bei der Bundeswehr. Also die Bundeswehr hat immer schon sehr darauf geachtet bei ihrer IT, dass sie A, sicher ist und dass sie resilient ist, also ausfallsicher. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel. Also als wir das Weitverkehrsnetz für die Bundeswehr damals, ein Glasfasernetz, aufgebaut haben, da wurde das auch schon doppelt ausgelegt, ja, von vornherein. Aber es ist jetzt nochmal durch die Ukraine-Krise und die veränderte geopolitische Lage sicherlich nochmal stärker ins Bewusstsein geraten und gekommen. Und gleiches gilt auch für den Bereich IT-Sicherheit. Ja, also ich glaube, das BSI hat im Lagebericht 2022 ja deutlich darauf hingewiesen, dass einfach die Bedrohungen aus dem Cyberraum zunehmen. Ja, und eben auch für staatliche Organisationen. Also, ne, wir haben ja Wirtschaft, privat und staatlich letztendlich, und gerade auch für staatliche Organisationen. Ne, findet man ja immer wieder Fälle oder hört man von Fällen, zum Teil ja kommunal. Also ich erinnere mich jetzt an Krankenhäuser und Stadtverwaltungen, die offline waren etc. Was aber alles am Ende ja auch Bausteine sind, um eine Gesellschaft oder einen Staat zu destabilisieren. Also je nachdem, was jetzt die Beweggründe derjenigen sind.
Aber deswegen fand ich mich vorhin diesen Punkt Daten, ne, und man schaut sich auch, sagen wir mal so, die Prozessumgebungen noch an, schon interessant, ne, weil natürlich das, was Sie gerade auch gesagt haben, es gab schon immer alte Sicherheit, aber man hat sich ja dann schon auf die Unternehmens, also oder auf die eigenen Netzwerke konzentriert. Und das ist ja sicherlich jetzt auch spätestens nochmal seit Corona. Wir haben mehr mobile Endgeräte, wir haben auch viel mehr Digitalisierung, was auch die privaten Mitarbeiter auch der Bundeswehr auch nutzen. Also das ganze Thema Ökosystem, ne, ist ja viel größer geworden, ne? Und auch die Angriffsvektoren haben sich ja auch verändert. Deswegen finde ich diesen Punkt schon ganz, ganz, ganz interessant, ne? Weil da ja schon auch ein stärkerer Fokus auch drauf gelegt werden sollte, ne?
Absolut, absolut. Also ich glaube, das ist jetzt aber nichts, was nur die Bundeswehr betrifft, sondern unsere gesamte Gesellschaft betrifft. Durch Digitalisierung haben sich natürlich ganz neue Angriffsvektoren oder Risiken auch ergeben. Bei allem Nutzen, den wir daraus ziehen, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das auszunutzen und am Ende auch für irgendwelche unlauteren oder kriminellen Machenschaften zu nutzen. Ja, also ich meine, ich glaube, da sind die BSI-Lageberichte wahrscheinlich schon in den letzten 10 Jahren zunehmend voller davon.
Ja? Die sprechen da eine eindeutige Sprache. Ja, das stimmt. Ich würde gerne mal auf einen organisatorischen Aspekt nochmal raufkommen, weil das mich interessiert. Sie haben ja gesagt, also einmal der weiße Bereich, dann gibt es den grünen Bereich. Jetzt haben Sie aber auch nochmal etwas Spannendes gesagt, auch das Thema Innovationen hat ja auch einen sehr, sehr, sehr wichtigen Bestandteil. Wie ist denn die BWI eigentlich organisatorisch aufgestellt, um im Grunde so den Kunden Bundeswehr als Ganzes dann zu bedienen? Das macht er sicherlich nicht in einem Bereich, der jetzt die HR-Bereiche macht. Der kümmert sich ja nicht gleichzeitig um die Streitkräftethemen, vermute ich mal.
Nee, also die Bundeswehr selbst organisiert sich ja nach so einer sogenannten Clusterlogik in den letzten Jahren. Und also die Bundeswehr nicht, sondern eigentlich der Geschäftsbereich BMVG organisiert sich nach dieser Clusterlogik. Und dafür die Bundeswehr, also haben die 9 Cluster gebildet. Die sind sehr anforderungsgetrieben. Also vergleichbare Anforderungen, also nicht gleiche, sondern vergleichbare Anforderungen zusammenzubringen. Mit der Idee, dafür Lösungen zu entwickeln, die modular sind und flexibel angepasst werden können. Und genau in dieser Logik haben wir uns auch aufgestellt. Mhm. Also entlang dieser Cluster haben wir Organisationsbereiche, sodass wir quasi die Anforderungen aus den Clustern bei uns aufnehmen können und auch verarbeiten können. Das ist so die ganz, ganz grobe Logik dahinter. Dann haben wir den Innovationsbereich, der ist tatsächlich so ein bisschen an anderer Stelle angesiedelt bei uns, auch sehr bewusst. Die sind organisiert in Technologiefeldern, in Technologiezentren, 4 Technologiezentren, wo wir einfach gesagt haben, wo glauben wir, wo eigentlich die Technologien sind, die Zukunft bewegen, verändern könnten und die wir auf jeden Fall im Blick behalten müssen, um A zu validieren, welchen Nutzen, welche Auswirkungen kann das auf Lösungen haben. Und wie können wir es für die Bundeswehr auch nutzbar machen? Und das sind beispielsweise also KI, Quantencomputing, Cloud, auch wenn es nicht mehr ganz so innovativ ist, ist es trotzdem ein extrem wichtiger Bestandteil in der Infrastruktur. Mhm. Und dann eben auch so Themen, wie Sie sie gerade genannt haben. Ja, Extended Reality haben wir jetzt den Bereich genannt, wo es genau darum geht, wie kann man mit virtuellen oder Augmented Realities agieren und was kann man da für Mehrwerte schaffen?
Finde ich auch total spannend. Also jetzt, wenn wir jetzt mal auf diese Innovationsperspektive blicken, also als Analyst kenne ich es natürlich und die so das eine oder andere Thema ist mir auch bekannt, aber ich glaube, so vielen ist es eben vielleicht gar nicht so bekannt, wie innovativ ihr eigentlich auch seid. Also wenn solche Themen auch entwickelt werden, sind wir ja auch schnell in einem agilen Kontext. Es muss alles auch sehr schnell gehen. Man arbeitet auch mit MVPs. Produkte, die entwickelt werden, müssen auch nicht einmal im Jahr, sondern vielleicht einmal im Monat auch released werden, Updates eingespielt werden. Das ist ja alles schon auch ein sehr hoch agiles Umfeld, stelle ich mir auch so vor, eigentlich so dieses traditionelle, altbackene Bild, was man vielleicht so von der Bundeswehr oder auch von einem IT-Dienstleister der Bundeswehr haben könnte, stimmt vielleicht gar nicht so. Da würde ich mal gerne mal nachfragen, was hat sich eigentlich so die letzten Jahre auch mal so in Hinblick auf so Kriterien wie Altersstruktur, Arbeitsweisen eigentlich hier in dem Unternehmen verändert, um auch das zu tun, was Sie gerade auch beschrieben haben?
Ja, also erstmal müssen wir natürlich sagen, die BWI ist ja noch gar nicht so alt, ne? Also die gibt's ja erst seit 2006, also insofern sind wir da von Strukturen her sicherlich immer schon einer gewissen Veränderung unterworfen gewesen. Aber es ist richtig, ja, in den Innovationsbereichen wird genau mit MVPs etc. gearbeitet, viel mit Kundenfeedback, ja, gemeinsame Entwicklung mit dem Kunden, in agilen Strukturen, in Sprints. Und das sind natürlich Strukturen, die wir auch adaptieren. Also die passen nicht überall in jeden Bereich von uns rein. Teilweise haben wir auch Mischformen, weil man nicht alles agil machen kann. Also teilweise sind wir auch so im Wasserfallmodell, wie man so schön sagt, immer noch unterwegs bei unserem Projekt, Projektmanagement. Ja, man hat ja ab und zu den Eindruck, ja, wenn es nicht agil ist, ist es irgendwie nicht richtig. Aber tatsächlich haben wir festgestellt, es gibt Projekte, die kann man einfach besser in einem Wasserfallmodell organisieren und durchführen. Und andere sind nur agil und dann gibt's welche, die sind teils, ja, sind Mischformen davon. Und ja, sie hatten gefragt nach der Altersstruktur. Ja, also wir sind Ende 2016 waren wir, glaube ich, 2800 Mitarbeiter und heute sind wir 7000. Mhm. Ja, also es ist quasi schon mehr als eine Verdopplung. Ja. Ja, und wir haben in der Zeit auch deutlich mehr jüngere Leute an Bord genommen. Wenn man sich den Personalkörper anguckt, der BWI von 2006 bis 2016, dann war der sehr stabil. Also es lag aber auch an unserem Auftrag. Also wir hatten einen klar umrissenen Auftrag, da stand genau drin, was wir tun sollten. Und dafür hatten wir die Leute an Bord. Waren dann auch kaum aktiv im Sinne von Rekrutierung neuer Kolleginnen und Kollegen. Das hat sich halt alles mit neuen Anforderungen, mit Wachstum geändert. Ja, war für uns dann auch ein ganz neues Feld.
Da würde ich gleich auch nochmal raufkommen. Sie hatten vorhin was ganz Spannendes erzählt rund um Satelliten oder auch SAP-Lösungen, die dann auch in der Marine eingesetzt werden, ne, wo man jetzt auch über auch leistungsstarke Funknetze auch braucht. Also auch Themen, die jetzt für so ein Digital Native oder für ein digitales Talent ja schon so eine Art Eldorado ist, ja, was er vielleicht in gewissen anderen Konzernen gar nicht so wiederfindet. Also schon auch High-End-Technologien, die hier ja tatsächlich auch erprobt werden und auch tatsächlich auch in einem, so nehme ich zumindest mit, auch in place sind, umgesetzt werden und live sind, muss er dann im Grunde auch für Berufseinsteiger, aber auch vielleicht auch für Berufserfahrene, ja, die sich mit solchen Themen auch beschäftigen möchten, ja schon auch ein attraktiver Arbeitgeber sein, hat man so den Eindruck. Was kann man denn bei Ihnen so in Richtung Einsatzbereiche, Karrierepfade, wie kann man sich hier eigentlich so als jemand entwickeln, wenn man von außen reinkommt?
Also das Aufgabenspektrum bei der BWI ist halt wirklich riesig, ja, weil wir halt alles abdecken. Ja, ich kann Infrastruktur machen, ich kann Cloud-Entwicklung und Einführung machen, ich kann riesige SAP-Rollouts machen, die auch extrem komplex sind. Ich kann an Innovationen arbeiten, mobile Anwendungen. Wir decken das ganze Feld, das ganze Spektrum ab. Kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, was derjenige dann möchte. Der große Vorteil ist, ich kann auch einsteigen, ein paar Jahre was machen und mich im Unternehmen weiterentwickeln in einen anderen Bereich. Ja, und da neue Aufgaben finden. Und wir haben natürlich, also ganz klassisch, wie das so ein Unternehmen ist, ja, wir haben Führungslaufbahnen und wir haben Fachlaufbahnen, die sind aber durchlässig. Also ich kann die wechseln. Wenn ich jetzt sage, ja, ich habe jetzt lange im Fachlichen gemacht und möchte jetzt doch eher Richtung Führung gehen. Ja, ich muss mich dann natürlich dann auch entsprechend für qualifizieren und geeignet sein und so weiter. Aber dann ist es auch möglich. Genauso wie jemand, der Führung gemacht hat und sagt, naja, jetzt schlägt mein Herz doch wieder für 5G-Technologie und ich möchte da an den Projekten mitarbeiten, kann da auch wieder hin. Ja, also das ist möglich. Und wir haben für diese Laufbahn natürlich entsprechende Fortbildung, Weiterbildung, Schulung. Ist eh ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, wahrscheinlich auch nicht nur bei einer BWI, sondern für jedes IT-Unternehmen oder jeden IT-Dienstleister, weil sich die Technologie ja ständig ändert. Ja, und weiterentwickelt. Und die Kolleginnen und Kollegen müssen ja dranbleiben. Müssen ja wissen, was gerade eigentlich up to date ist.
Das ist ja auch total spannend. Sie sind ja 2006 mit 200.000 Mitarbeitenden gestartet, jetzt fast verdreifacht oder Faktor 2,5 auf 7.000. Da sind Sie ja durchaus ja auch erfolgreich am Arbeitgebermarkt. Sind ja auch Zahlen, die bekommt jetzt ein IT-Dienstleister aus der privatwirtschaftlichen Ecke jetzt auch nicht immer so ganz einfach hin. Das ist schon durchaus beeindruckend. Auch im letzten Jahr, wir haben uns mal die Zahlen von 2022, 500 neue Mitarbeitenden eingestellt, passt ja auch ein Stück weit ja auch zu ihrem gestiegenen oder zu ihrem veränderten Auftrag. Dennoch würde mich mal interessieren, der Mangel an Fachkräften ist aber dennoch auch ein Thema für Sie, vermute ich jetzt auch mal. Und dann vielleicht die nachgelagerte Frage, wie gehen Sie denn auch damit um, auch am Bewerbermarkt?
Wenn ich jetzt sagen würde, nee, also Fachkräftemangel ist für uns gar kein Thema.
Glaubt ja, keiner.
Genau, würde es mir keiner glauben, es wäre auch nicht die Wahrheit. Ja, ich glaube, wir sind halt auch als BWI in einer Konkurrenzsituation mit ganz vielen anderen Unternehmen, die eben auch IT-Fachkräfte suchen, ja, Spezialisten für Digitalisierung suchen, konkurrieren da auch mit anderen Unternehmen aus der Privatwirtschaft oder auch mit Organisationen aus dem staatlichen Bereich. Ja. Und ich glaube, das Spannende ist wirklich also die Aufgabe. Ja. Also man kann hier etwas tun, ja, wo man unheimlich viel lernt, wo man sich unheimlich weiterentwickeln kann, wo man aber auch, wenn man erfahren ist, immer noch sehr komplexe und große Projekte bearbeiten kann und wo man am Ende auch einen direkten Nutzen sieht, einen Beitrag zur Einsatzfähigkeit der Bundeswehr, letztendlich auch zur Sicherheit Deutschlands damit leisten kann. Und ich glaube, dieser Purpose-Faktor, also dass wir eine sinnstiftende Arbeit hier anbieten, ich glaube, der verfängt. Ja. Und das zahlt sich auch aus. Ich meine, die anderen Rahmenbedingungen müssen natürlich auch stimmen. Ja. Da machen wir natürlich auch eine Menge dran. Also Stichworte wie Homeoffice, Work-Life-Balance, Jobräder und also solche Sachen gibt es bei uns auch alles. Ja, das tun wir auch. Ich glaube nur, dass man sich dadurch halt nicht mehr unterscheidet, sondern das ist letztendlich ein Hygienefaktor. Ja. Und der größte Unterschied ist hier bei uns, dass man halt was tun kann für die Bundeswehr und für Deutschland.
Einmal das und auch und ich finde auch, also wenn ich es mal so widerspiegeln darf, tatsächlich auch diesen Innovationscharakter gar nicht so zu vernachlässigen, weil man eben wirklich hier auch an immersiven Technologien, quasi, die nicht nur dabei helfen kann, da mal einen Prototypen rauszuentwickeln, sondern sie auch tatsächlich auch live zu bringen, ne? Das ist schon, um mit ihnen auch wirklich konkret auch zu arbeiten, ne? Das ist schon wirklich ganz, ganz spannend, was man da auch an, wenn sie von Augmented Reality auch ansprechen oder Virtual Reality, ne? Oder gewisse Satellitenthemen oder auch Drohnenthemen, weil gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber das sind ja schon auch Technologien, die ja, wo man, glaube ich, hier schon gut arbeiten kann.
Genau, also ist jetzt, also wir gucken natürlich, was ist auf dem Markt verfügbar. Ne? Also es ist nicht so, dass wir hier die Innovation, also Flugtaxis erfinden würden. Ja? Das hat jetzt mit unserer Aufgabe nichts zu tun. Aber also diese Begrifflichkeit von Innovation wäre in unserem Kontext, glaube ich, nicht richtig. Aber wir gucken halt schon, was gibt's für Technologien und wie können wir die nutzbar machen, wie können wir die einsetzen, wie kann man die anpassen. Und das ist schon was Spannendes. Und am Ende geht's natürlich immer darum, auch diesen Service, wenn ihn denn alle für gut befunden haben, flächenmäßig einzuführen. Da muss man aber dann auch sagen, das ist auch eine Besonderheit, da braucht man dann auch so ein bisschen Beharrlichkeit dahinter. Mhm. Ja, weil wir sind eine GmbH, wir sind privatwirtschaftlich in dem, wie wir organisiert sind. Unser Kunde ist aber eine staatliche Organisation mit entsprechenden Prozessen zurecht, ja, und Abläufen. Und die müssen wir dann auch bedienen. Und dann ist es halt schon mal ein gewisser Weg, bis man die super tolle, innovative Idee wirklich so weit hat, dass man am Ende sagen kann, okay, wir haben sie flächendeckend jetzt eingeführt.
Ja. Fairer Punkt, dass du das nochmal gesagt hast, ne? Dass hier der Eindruck entsteht. Ne?
Ja. Ja, also ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn wir über Fachkräftemangel sprechen, dass Unternehmen gerade aus dem öffentlichen Sektor eben auch ein authentisches Bild vermitteln, ja, und sagen, wie sieht's denn aus? Ja? Also wir haben tolle Strukturen, die sind flexibel und ich kann mich hier gut als Mitarbeiterin und Mitarbeiter entfalten, ja, kann mich einbringen, kann selbstständig arbeiten. Aber es gibt natürlich auch Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen müssen, ja, und die vielleicht auch mal ein bisschen bremsend wirken. Und dann brauche ich halt auch diese Beharrlichkeit zu sagen, okay, ich möchte das jetzt aber bis zum Ende durchziehen, ja.
Lass uns mal nochmal bei dem Punkt Fachkräfte nochmal einsteigen. Sie haben es auch beschrieben, steigende Anforderungen, mehr Aufgaben. Sie suchen auch Fachkräfte. Was sind dann so Kompetenzfelder, Themenfelder, wo jetzt auch mal so in der nächsten Zeit besonders gesucht wird?
Also Sie hatten es vorhin mal angesprochen, stärkere Awareness, stärkerer Fokus nochmal auf das Feld IT-Sicherheit. Ist sicherlich ein Feld, wo wir schon aktiv auch auf der Suche sind, ja, um uns da zu verstärken, weil es für uns auch ein Fokusfeld ist. Ist aber auch ein ganz enger Markt, muss man sagen, weil es zumindest in Deutschland auch nur eine begrenzte Anzahl von Spezialisten gibt. Und aber das ist sicherlich ein Feld, wo wir sehr konkret suchen. Dann suchen wir tatsächlich im SAP-Bereich seit Jahren immer schon tatsächlich, weil wir halt ein Riesenprojekt von der Bundeswehr haben. Ja, mit immer weiteren Anforderungen. Letztendlich geht es da auch von Datenüberführung von Altsystemen in neue Lösungen bis Betrieb bis hin zu Schulungen und so, also und auch Beratung. Da suchen wir immer Leute, die uns da unterstützen. Dann im Bereich Groupware, Ja, also Groupware ist eine Kollaborationsplattform, okay, die wir für die Bundeswehr entwickeln. Da sehen wir auch einen steigenden Bedarf in Zukunft. Und ich glaube auch in den ganzen Infrastrukturthemen. Also ich glaube durch die Bank. Also es ist ganz schwer zu sagen, wo jetzt wirklich der größte Bedarf liegt.
Aber einen Punkt würde ich gerne gerade noch mal einsteigen. Sie haben gesagt, beim Beispiel IT-Sicherheit, sehr enger Markt. Das gilt eigentlich für die anderen Themen auch, weil einfach einerseits der demografische Wandel auf uns wirkt. Ja. Dass einfach in den nächsten Jahren mehr Babyboomer auch aus dem Arbeitsmarkt austreten, als tatsächlich auch neu hinzukommen. Plus der sowieso schon hohe Wettbewerb um Digitalfachkräfte. Haben Sie einen Einblick darüber, welche Rolle eigentlich dann auch mit Blick in die Zukunft dann auch generell künstliche Intelligenz, Automatisierung auch bei solchen Migrationsthemen, ne? Also Datenübertragungen, auch User Helpdesk, ne? Da kann man ja tatsächlich ja auch viel automatisieren. Wir haben jetzt mit Generative AI auch eine Technologie relativ in einem hohen Umsetzungsgrad, der ja auch in diese Richtung zielt. Sind das dann auch solche Instrumente, womit man sich hier beschäftigt?
Ich bin jetzt kein Techniker, ne? Muss ich ganz klar sagen. Deshalb kann ich das technisch nicht wirklich bewerten und einschätzen. Aber wenn ich mir das halt einfach mal die Marktlage anschaue, ja, und zum anderen weiß, wie ich schon gesagt hatte, wir sollen ja die Bundeswehr entlasten in dem Bereich und die Leistung erbringen, sind aber gleichzeitig auch auf einem Markt mit Fachkräftemangel. Dann bleibt am Ende nur noch Automatisierung übrig, um Effizienzen zu heben, um Prozesse zu verbessern.
Also, das war fast eine Suggestivfrage, ja.
Ja, ich kann es ja am Ende gar nicht mehr anders verschlanken. Ja, wenn ich sage, der Prozess ist an sich gut, aber mir fehlen die Leute, dann kann ich nur durch Automatisierung da weiterkommen. Und da haben wir auch intern bei uns Programme, die genau das zum Ziel haben, ja. Unsere Abläufprozesse effizienter zu machen, zu teilautomatisieren, zu automatisieren und KI kann da sicherlich auch eine Rolle spielen, ja.
Jetzt haben wir Oktober 2023. Könnte ich mal so einen Einblick geben, wie so das Recruiting-Jahr verlaufen ist?
Im Prinzip wie die letzten, ja. Also wir haben, glaube ich, insgesamt etwas weniger gesucht als in den Jahren vorher. Ja. Auch bewusst, ja, trotz steigender Aufgaben, weil natürlich so ein Mitarbeiterbeschäftigtenwachstum auch nur in einer begrenzten Zahl, insbesondere wenn ich es auf die Zeitschiene lege, gesund sein kann. Wir müssen auch eine Unternehmenskultur entsprechend weiterentwickeln. Jetzt hatten wir dann noch die 2 Jahre Corona, wo wir Leute eingestellt haben, man sich aber gar nicht zusammengefunden hat und gar nicht gesehen hat, so dass wir da natürlich jetzt schon auch fokussiert haben und gesagt haben, okay, welche Bereiche, wo brauchen wir dringend neue Leute? Und wo können wir vielleicht auch durch andere Organisationsformen oder durch Teilautomatisierung oder Automatisierung auch gewisse Sachen erstmal auffangen, um so eine Konsolidierung und Stabilisierung auch der Gesamtbelegschaft hinzubekommen, auch kulturell gesehen. Bisher läuft's für uns aber gut, muss ich sagen. Also wir führen eigentlich jeden Monat sogenannte Welcome Days bei uns durch, wo wir alle neuen Kolleginnen und Kollegen willkommen heißen über 2-3 Tage, wo sie so grundlegende Informationen zum Unternehmen, zu Regelungen, zu Prozessen und sowas auch schon mal zentral vermittelt bekommen. Und da haben wir halt in der Regel so 50 bis 80 Teilnehmende.
Okay, dann ist es quasi auch auf dem Level von den, ja,
genau,
auch im letzten Jahr. Mal vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke, Herr Mellmann. Ich würde nochmal zum Schluss nochmal auf ein anderes Thema nochmal kommen. Bildungspolitik, ne? Also man kann ja am Fachkräftemarkt ja machen, was man möchte. Der Markt ist ja relativ begrenzt, ne? Also es angeln ja viele Angler auch in dem gleichen Teich. Und das Thema ist ja nicht neu, ne? Also wir haben ja tatsächlich ja auch, also Bildungspolitik, auch das Thema frühzeitliche, auch IT-Bildung ist ja ein großes Thema, auch die Besetzung von IT-Lehrstühlen. Man hat das Gefühl, es hakt immer noch so ein bisschen, ne? Also wir haben ja in der Wirtschaft, auch im öffentlichen Sektor seit Jahren ja wirklich große Schmerzen, ne, im Bereich IT-Nachwuchs. Wie ist eigentlich Ihr Blick auf die Bildungspolitik und was wünschen Sie sich eigentlich auch mal so von der Bildungspolitik?
Ja, ich glaube tatsächlich, der Einstieg in die IT muss früher erfolgen. Ja, also, weil, wie Sie schon sagten, ne, also wenn man sich die Studien oder die Anzahl der beginnenden Studenten in IT-Fächern anschaut, dann stagnieren die seit 10 Jahren, mehr oder weniger. Also da tut sich nicht viel. Also Und das, obwohl wir ja alle und gerade auch die Generation, die jetzt ja starten im Studium, komplett digital aufgewachsen sind. Mhm. Ja, wo ich sagen würde, also da gibt es ja eigentlich keine Berührungsangst, gehört ja zum Leben dazu. Und trotzdem interessiert man sich offensichtlich nicht dafür, wie wird's entwickelt. Ich glaube, meine persönliche Meinung, dass man da wirklich in der Schule ja schon ansetzen muss. Und ich weiß, dass es ein schwieriges Feld ist, weil auch die Schulen nicht die Fachkräfte haben, um das unbedingt zu vermitteln. Also es sind ja auch meist Lehrer, die auf Privatinitiative dann irgendwie ein bisschen programmieren oder sonst was. Aber ich glaube, da müssten wir als Gesellschaft schon hinkommen, dass digitale Bildung und Ausbildung Teil des Schulcurriculums
eigentlich wird. So ähnlich wie in Hamburg, wo man auch IT mit in den Schullehrplan auf fest und offen. Und zwar nicht im Sinne von Informatik, wie wir es früher hatten, ne, sondern quasi auch...
Ich glaube, ne? es hat ja auch mehrere Ebenen. Ne? Also wenn wir uns anschauen, jetzt in den letzten 2 Jahren vermehrt, was in Social Media an Deepfake aufgetreten ist. Ja? Also KI eingesetzt, um täuschend echt Menschen in Situationen darzustellen, nachzuahmen, sodass eigentlich ein normaler Betrachter gar nicht mehr erkennen kann, ob das jetzt real ist oder ob das eben ein Fake ist. Ich glaube, diese Medienkompetenz, die muss ja auch vermittelt werden.
Auch guter Punkt, ne?
Also das Medienkompetenz ist es aber auch, wie kann man diese Lösung, die wir tagtäglich einsetzen, überhaupt erschaffen, ja, programmieren. Ich glaube, das ist total wichtig.
Und wir haben ja auch also mit Low-Code und mit No-Code-Plattformen kommen da ja auch Tools mit ran, wo ja eigentlich auch man muss ja gar kein Informatiker sein, sondern man kann ja eigentlich auch ein digitales Verständnis haben. Das reicht ja eigentlich ja aus, um...
Absolut, also gerade Low-Code oder No-Code-Plattformen sind ja total geeignet, um auch Schülerinnen und Schüler einfach an die Thematik mal ranzuführen. Ja, natürlich wird es nicht jeder mögen und sagen, hey, das ist jetzt super und das will ich später machen, aber vielleicht wird dann bei ein paar Leuten mehr so ein initialer Funken gezündet, dass sie sich dann doch weiter und stärker noch mit dem Thema Informatik oder auch Datenanalyse etc. beschäftigen.
Aber Sie haben es ja gesagt, wenn man sich die Zahlen anschaut, würde es sicherlich erstmal die nächsten Jahre, leider muss man sagen, auf diesem Niveau auch so weiterbleiben. Ne? Und dann muss man natürlich auch trotzdem auch die Frage stellen, was macht dann neben der Bildungspolitik, ne, dann auch das Unternehmen oder auch das BWI dann trotzdem mal auch selber in Eigeninitiative, um auch junge Menschen auch in die IT oder für die IT auch zu begeistern. Ich glaube, da haben Sie auch so die ein oder andere Kooperation, habe ich im Vorfeld recherchiert.
Ja, ist richtig, ne? Also wir sind ganz klassisch natürlich in der Ausbildung tätig. So, Ausbildung bedeutet aber ja schon mal, muss der Auszubildende vorher schon wissen, dass er das eigentlich machen möchte. Insofern, also das machen wir sehr regelmäßig und mit gutem Erfolg, aber das ist natürlich auch so ein bisschen Eigennutz. Wir engagieren uns bei der Initiative MINT Zukunft schaffen e.V., unter anderem mit einem sehr starken MINT-Botschafter-Netzwerk aus unserem Unternehmen. Ich glaube, es sind so 80 bis 100 Leute, die sich da freiwillig gemeldet haben und die dann in Schulen gehen und dort eben Kurse anbieten als AG oder eben auch nur mal als Berufsorientierung, ja, was vorstellen. Einfach, um so ein bisschen diese Hemmschwellen abzubauen und überhaupt mal zu sagen, was gibt's denn da? Ja, und hier kannst du es mal ausprobieren. Und das ist ja ohne eine Verpflichtung. Und da haben wir halt jetzt erstmal als Unternehmen so nicht direkt was davon, aber wir glauben halt, dass es wichtig ist. Und wenn wir was an dieser stagnierenden Zahl an IT-Studenten oder IT-Interessierten, zumindest mal wenn es in der IT-Produktion ist, was ändern wollen. Ja. Oder ein ganz tolles Projekt, wo wir auch mit vielen unserer Masterstudenten unterstützen, ist die Hacker School. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Einrichtung, wo halt niederschwellig tatsächlich jungen Mädchen, aber nicht nur Mädchen, im Programmieren vermittelt wird. Und für uns ist so eine Win-Win-Situation. Unsere Masterstudenten, also die machen das freiwillig, ja, die müssen da also selber dann auch interessiert sein. Die bereiten die Kurse mit vor und agieren dann dort quasi als Coach in diesen Kursen. Und für die ist es toll, weil die was vermitteln können. Ja, weil die was lernen, weiß man ja selber, ne? Wenn man was erklärt, gegenwärtigt man sich es auch selber nochmal. Und andererseits finden die Schülerinnen und Schüler das halt ganz cool, weil es eben auch Gleichaltrige, also man ist noch so ein bisschen auf Augenhöhe, ne? Das ist jetzt nicht so irgendwie es kommt halt so ein 47-Jähriger und erzählt mir, wie das funktioniert, sondern im Prinzip sind die ein paar Jahre älter und erklären denen, was man damit Tolles machen kann. Und am Ende von so einem Kurs haben die dann irgendein Spiel, irgendeine Applikation, irgendwas erschaffen, ja, programmiert und da kann man ja stolz drauf sein, ne?
Absolut.
Sieht man das Ergebnis und sieht, ey, guck mal, das habe ich jetzt geschafft, ja.
Und es passt auch ein bisschen so zu dem Purpose-Aspekt, den Sie auch vorhin auch gesagt haben. Super. Vielen Dank. Ich fand, das war ein ganz spannendes Gespräch. Wir haben doch irgendwie viele Themen gestreift. Also einerseits mal vielen Dank auch, dass Sie die BWI und auch so die ein Stück weit die Struktur auch der BWI auch innerhalb der Bundeswehr so gut dargestellt haben. Und ich fand es auch mal ganz spannend, nochmal über Innovationen und Fachkräfte und Bildungsprozesse zu sprechen. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank. Mir hat auch echt Spaß und Freude bereitet. Danke.
Sie möchten keine Folge von Lündonk Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.